Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Und bei uns geht es gleich um Snooker. Nein, Sie sind nicht beim Sport. Und ja, wir sind die Popkultursendung, aber wir blicken auch auf den Sport. Und da hat gestern zum ersten Mal ein Asiate die Snooker-WM gewonnen. Eigentlich ein Sport, bei dem die Briten dominieren. Wie verändert das die sportliche Weltlage? Und Snooker ist ein sehr ästhetischer Sport. Snookerspieler sind immer schick angezogen. Schwarze Hose, Weste, Fliege. Und wenn Sie jetzt noch eine Glitzerbrosche ans Hemd pinnen würden, dann könnten Sie auch bei der Met-Gala über den Teppich stolzieren. Die besten Looks lassen wir uns von einer Modeexpertin einordnen. Weißes Hemd, schwarze Weste, große Stille, noch größere Konzentration. Das ist die Snooker-WM, die gestern zu Ende ging. Und Weltmeister geworden ist nicht etwa ein Ronnie O'Sullivan oder Mark Williams, also kein erfahrenes britisches Schwergewicht, sondern der 28 Jahre alte Zhao Qintong, Spitzname Zyklon. Und er ist damit der erste Chinese, der erste Asiate überhaupt und auch der erste Amateurspieler in einem Snooker-WM-Endspiel. Mark Williams, sein Gegner, hatte nach dem Spiel nur Lob für ihn.
What a potter he is over there. I'm glad I'll be too old when he's dominating again, but I mean, I got nothing but admiration for what he's done come through the qualifiers. Bashed Ronnie up, bashed me up, bashed everybody up. What can you say? There's a new superstar of the game and he's over there.
He is indeed, yes, Mark, very well said.
China löst also die Briten ab. Snooker, ein hauptsächlich britisch dominierter Sport. Wie erweitert das die Sportwelt? Wir blicken auf den neuen Star, der ja in Deutschland doch noch Randsportart. Und zwar mit jemandem, der all das sehr genau verfolgt hat. Christian Ömicke, der zusammen mit Kathi Hartinger für Snookerfans den Podcast Total Clearance macht. Hallo, Herr Ömicke.
Hallöchen.
Für mich macht Snooker diese Ästhetik aus. Also schwarze Hose, Weste, Fliege, dieses satte Grün des Snookertisches und diese Konzentration im total vollen Raum. Ist das auch das, was für Sie Snooker ausmacht?
Also das ist auf jeden Fall ein großer Teil davon. Snooker ist so viel faszinierender Sport, der zu so großen Anteilen auch einfach im Kopf stattfindet, der höchste Konzentration erfordert, der unfassbar schwer zu erlernen, vor allem schwer zu beherrschen ist. Also wenn jemand mit Snooker anfängt, muss man wirklich eine gewisse Frustresistenz mitbringen am Anfang. Also schnelle Erfolge erzielt man da meistens nicht. Und den Spielern dabei zuzusehen, wie sie es quasi spielend leicht aussehen lassen, Bälle zu lochen, taktisches Spiel zu beherrschen, das ist die große Kunst und das macht den Sport so faszinierend, der auch so viele Facetten hat, von offensivem Spiel, vom defensiven taktischen Spiel bis hin zu famos dramatischen Schlachten am Tisch, die sich wie ein Schachduell anfühlen. Also das bietet wirklich viele Facetten, die nicht jede Sportart so mit sich bringt.
Und dabei, es gilt ja auch als Gentleman-Sport, dabei wird die ganze Zeit die Kontenance bewahren. Was macht denn jetzt Jin Qintong aus, diesen 28-jährigen Weltmeister aus China?
Ja, die Unbedarftheit, mit der er jetzt rangegangen ist. Also man darf ja nicht vergessen, dass er schon mal, er war jetzt zwar als Amateur dabei, aber er war ja schon auf der Tour und auch erfolgreich, ist ehemaliger UK-Championship-Gewinner. Und der hat einen Spielstil, der sehr anziehend ist, glaube ich, auch für Leute, die vielleicht noch nicht allzu lange im Snooker dabei sind, weil er sehr offensiv spielt, sehr, ja, ich würde nicht sagen, unüberlegt wäre das falsche Wort, aber sehr intuitiv dieses Spiel versteht. Und genau das macht es so unfassbar interessant, ihm zuzuschauen. Und genau das hat letztlich auch dazu geführt, dass er bei dieser Weltmeisterschaft jetzt so erfolgreich war und ja wirklich seine Gegner dominiert hat. Und das bis ins Finale rein.
Und steckt da jetzt auch eine Bedeutung darin, dass er aus China kommt?
Eine Riesenbedeutung. Das also ist ja gestern auch klar geworden. Er hat sich ja sofort die chinesische Flagge geschnappt und das hat eine Riesenbedeutung, weil man jetzt im Prinzip die letzten 10, 15 Jahre erwartet hat, dass irgendwann der erste chinesische Weltmeister kommt, weil Ding Junhui quasi so ein bisschen sein Vorgänger, wenn man möchte, einen Boom ausgelöst hat in diesem Land und wir lange erwartet hatten oder innerhalb der Snooker-Gemeinde lange erwartet wurde, dass irgendwann die chinesische Revolution kommt, weil so viele unfassbar gute Talente aus diesem Land jetzt nachkommen und Zhao Qintong hat da jetzt mit dem ersten Titel, mit dem ersten Weltmeistertitel einen Weg geebnet. Es haben unendlich viele Leute gestern zugeguckt und das wird dem Land jetzt auch nochmal einen ganz anderen Boom geben, vielleicht auch von vielen den Druck ein bisschen wegnehmen, der jetzt durchaus auch schon von der Erwartungshaltung her auf dem Land und vor allem den Snookerspielern aus dem Land lag. Also das hat Riesenbedeutung und da muss jetzt ein bisschen was dann auch nachkommen.
Ja, nachkommen. In Deutschland ist ja Snooker eher so ein Nischensport. Wie sieht es denn aus mit der Popularität überhaupt von Snooker, wenn Sie gesagt haben, da haben ganz viele Leute zugeschaut gestern. Wie sieht es weltweit aus?
Weltweit sieht es fantastisch aus. Snooker ist global sehr groß im Kommen. Also galt ja jahrelang im Prinzip eigentlich nur als Vereinigtes Königreichssport. Inzwischen hat sich das stark gewandelt. Man hat Kontinentaleuropa erschlossen, nicht nur Turniere dort stattfinden lassen, sondern es gibt auch sehr viele Spieler. Ein Belgier ist ja vor 2 Jahren Weltmeister geworden, hat auch dort noch mal einiges ausgelöst. Aus Deutschland haben wir jetzt noch nicht unbedingt sehr erfolgreiche Spieler auf der Tour gehabt, aber wir hatten schon welche. Und auch das hat nochmal auch bei uns zur Popularität beigetragen und nicht zuletzt natürlich auch das fantastische Turnier, was wir zu Beginn jeden Jahres haben in Berlin im Tempodrom, das German Masters, was jährlich so viele Fans ranzieht, dass man es inzwischen sogar verlängert hat.
Aus aller Welt, Tage.
Teilweise auch aus aller Welt. Also das Tempodrom in Berlin gilt als neben dem Crucible Theater in Sheffield, wo jetzt ja die Weltmeisterschaft stattfand, eigentlich als mit der beste Austragungsort von der Atmosphäre her. Und das ist was, worauf wir als deutsche Snooker-Fans auf jeden Fall stolz sein können.
Also ein wachsender Sport. Im letzten Jahr hat bei der Frauen-WM im Snooker auch eine Chinesin gewonnen, und zwar bei Yulu. War da die Überraschung ähnlich groß wie jetzt?
Es hat sich ein bisschen angekündigt, weil sie auch tatsächlich so sich peu à peu ins Rampenlicht gespielt hat. Aber es hat dem Frauen-Snooker generell nochmal auch einen Schub gegeben, weil auch immer mehr Damen jetzt tatsächlich auch auf der Männertour unterwegs sind. Das ist ja eigentlich keine Männertour, die Main-Tour ist offen für beide Geschlechter. Aber immer mehr Frauen kommen jetzt tatsächlich dann auch zu Erfolgen dort. Und Bayulu ist tatsächlich jemand, den man im Auge haben sollte, also die sich auch auf der Main-Tour tatsächlich etablieren könnte. Und das wäre ein absolut fantastisches Zeichen für Frauen im Snooker, die jahrelang so ein bisschen ja auch zurückgehalten wurden. Und für China natürlich auch noch Riesenbedeutung, wenn man jetzt 2 amtierende Weltmeister natürlich hat aus dem eigenen Land, sowohl bei den Damen als auch auf der Main-Tour. Also das ist ein unfassbarer Schritt, der da getan wurde jetzt diese Saison.
Vielen Dank, Christian Ömicke, dass Sie uns den Snookersport näher gebracht haben.
Sehr gerne.
Mitten im Sommer fällt plötzlich Schnee, eine Eiseskälte umhüllt die Skyline von Buenos Aires und hinter den Hochhäusern erleuchten giftgrüne Nordlichter. Und wer mit nur einer Schneeflocke in Berührung kommt, stirbt sofort. So beginnt die Netflix-Serie Eternauta. Klingt erstmal nach Klimakatastrophe, aber im Verlauf der Folgen kommen noch ganz andere Gegner nach Argentinien. Und um die zu bekämpfen, braucht es Helden. Die sehen wir in der ersten Folge aber noch ganz gemütlich beim Kartenspielen.
Klar, lass das so liegen.
Gut, still, seid still. Hört ihr das? Da ist irgendwas in der Luft.
Schnee mitten im Sommer.
Das ist eiskalt.
Und dann ist das Kartenspiel auch beendet. Was für besondere Kräfte und Einstellungen brauchen diese Helden? Die neue Serie Eternauta findet darauf ungewohnte Antworten. Wir sprechen mit dem Medienwissenschaftler Lars Schmeink über die in Argentinien für Netflix produzierte Serie und deren Entstehung. Die Anfangsszene habe ich ja gerade beschrieben. Worum geht's in der Serie genau?
Ja, es geht tatsächlich erstmal um diesen Schneefall und diese Gruppe von Menschen, die versucht, dieses Mysterium so ein bisschen aufzuklären. Ist ganz interessant, weil die sehen sich einer Situation gegenüber, also auf der einen Seite dieser Schneefall, auf der anderen Seite fallen alle elektronischen Geräte aus und die Gruppe muss erstmal sowas wie improvisierte Schutzanzüge bauen, um überhaupt raus zu können in die Welt, um erkunden zu können, was gerade passiert ist. Und als sie dann noch andere sehr mysteriöse Dinge sehen, nämlich rot glühende Meteore am Himmel oder riesige Käfer, die auf einmal anfangen, irgendwie Autos zu Schutzwellen zusammenzuschieben, da wird relativ schnell klar, dass der Schnee nur so ein erster Teil, so ein erster Aufschlag einer Form von Alien-Invasion war. Und urplötzlich sieht sich diese Gruppe als Teil einer Widerstandsbewegung wieder.
Und was macht diese Gruppe jetzt so besonders, dass sie zu den kämpfenden Helden werden?
Also tatsächlich ist es so, dass selbst dass die Serie genau wie die Comic-Vorlage, die es aus den 50er Jahren schon gibt und die auch aus Argentinien stammt, hervorhebt, dass es eben nicht einen Helden gibt, nicht die eine Person, die superheldisch irgendwie alles erledigt, sondern dass es eben eine Art, die Serie spricht oder beziehungsweise die Macher der Serie sprechen von dem Gruppenheld, also dem Held in der Gruppe, die Zusammenarbeit, das Aushandeln, das sich Ergänzen von Fähigkeiten. Und das sind auch eben die Stärken, die diese Freundesgruppe mitbringt und eben zu Helden werden lässt. Wobei, man muss sagen, das stimmt nur so bedingt, denn Juan, der das Zentrum der Gruppe ist, ist Ex-Soldat und ein sehr, sehr guter Schütze. Tanon ist ein Elektroingenieur, kann Dinge reparieren. Und Elena, Juans Frau, ist Ärztin. Also die Zusammensetzung der Gruppe ist schon nicht random, sondern tatsächlich sehr spezifisch ausgewählt und eben funktional in einer Krise.
Und trotzdem haben sie ja wahrscheinlich auch soziale Konflikte, wenn sie da zusammenarbeiten. Die Comicvorlage haben Sie ja gerade erwähnt, ist ja eine Comic-Adaption vom argentinischen Comicautor Héctor Germán Oesterheld und Zeichner Francisco Solano López aus den 50ern. Gilt auch als Meisterwerk politischer Comickunst von den beiden. Wurde jetzt zum ersten Mal verfilmt. Wie ist da die Verbindung?
Tatsächlich ja genau das. Also das Comic gilt nicht nur in Argentinien, wo es als die Kunsterscheinung dort gilt, sondern weltweit irgendwie hat es aber für Aufregung gesorgt. Juan ist so eine Art Jedermann-Figur und wird eben im Comic zu so einem Widerstandskämpfer gegen ein übermächtiges und vor allen Dingen für ihn eben nicht ergründbares, nicht verständliches System. Also er hat keinerlei Chance überhaupt zu begreifen, gegen wen oder was er da eigentlich antritt. Und dieser Comic wurde sehr, sehr lange schon irgendwie politisch gelesen, insbesondere im Kontext der Militärdiktaturen in Argentinien, die im 20. Jahrhundert ein paar mehr aufeinander folgten. Und das ist deswegen auch besonders und interessant, weil Oesterheld selbst aufgrund seiner Arbeit von der Diktatur verfolgt wurde. Also diese Botschaft war den Diktaturen ein bisschen im Weg. Und er gilt als einer der Verschwundenen, also der in den 70er Jahren auf einmal nicht mehr da war und auch nie wieder gefunden wurde, von dem man vermutet, dass er im Gefängnis gestorben ist. Und die Serie möchte jetzt diese Idee, diese Botschaft wieder aufgreifen, möchte genauso politisch sein, übersieht dabei aber so ein bisschen, dass wir eben nicht mehr die Realität der 1950er Jahre haben und dass die Botschaft angepasst werden müsste und dass eben die Realität der Welt aktuell schon auch eine andere ist. Und dadurch entsteht so ein bisschen so eine Dissonanz irgendwie zwischen dem, was die Serie eigentlich möchte und wie sie aktuell lesbar wird dadurch.
Also das Science-Fiction-Comic war als Parabel eines politischen Systems gelesen worden und jetzt sieht die Welt in Argentinien ja ganz anders aus. Ist das diese Dissonanz?
Ja, genau. Also das Problem liegt vor allen Dingen in den Hauptfiguren, also die Jedermänner Juan und Tano, wie auch viele andere ihrer Freunde, sind tatsächlich allesamt Männer Mitte 60, die unglaublich viel Privileg und Geld haben und in Argentinien tatsächlich ohne jegliche Form von Sorge um ihre Wirtschaftskraft oder irgendwie um die Gesellschaft im Lande ihrem eigenen Lebensabend nachgehen.
Wohnen in so einem riesigen Haus auch.
Genau, mit einer Garage dran und allem, haben altes Equipment irgendwie vorhanden. Und genau da liegt auch wiederum das Problem in der Serie. Die Serie greift die Zeit der 50er Jahre auf als so eine Art Problemlösungsverfahren. Und zwar, Autos fahren nicht mehr, außer sie sind so alt, dass sie nicht auf Elektronik angewiesen sind. Es gibt nur alte Funkgeräte, die nur noch funktionieren für die Kommunikation. Die Musik kommt vom Plattenspieler. Die ganze Serie baut sozusagen auf der Idee auf, dass die Kultur der Boomer-Generation so diese Errettung darstellt in diesem Moment. Und gerade junge Menschen werden dann eher so als naiv oder weltfremd hingestellt und die Alten müssen ihnen mal die Welt erklären und sie retten. Und das ist so ein bisschen schwierig. Gerade weil so Juan und Tano ziemlich stur und selbstverständlich so damit umgehen, dass sie das Sagen haben. Ihre Frauen verweisen immer wieder mal so auf Szenen auf Gemeinschaft, wollen Menschen retten, jemanden, der will eine schwangere Frau reinlassen und so. Und die ergehen sich weiterhin in Care-Arbeit, kümmern sich um die Kinder, die da sind, sorgen für Alte und Verwundete. Und die Helden dieser Serie gehen los, bewaffnen sich, horten Vorräte und wollen andere außen vor lassen. Ist natürlich nicht so richtig ideal.
Also früher war vieles besser.
Ja, so ein bisschen. Also ich glaube, was dabei so ein bisschen ignoriert wird, ist die Idee, dass dieses früher war alles besser, heutzutage ja von denjenigen angebracht wird, die die Welt führen. Nämlich in Argentinien ganz speziell von Javier Milei oder aber eben auch von Donald Trump. Diese Idee, auf Dinge zurückzugreifen, die eben nicht mit, weiß ich nicht, E-Autos irgendwie zu tun haben, die nicht irgendwie sich mit, man kümmert sich um Familie oder ähnliches irgendwie zu tun haben, sondern wirklich so dieser, der Mann als die Verteidigung des Vaterlandes irgendwie so. Und das, finde ich, kritisiert nicht etwa den Status quo, sondern klingt so ein bisschen danach, als ob die alten Männer sich nochmal rechtfertigen müssen.
Und lohnt es sich dennoch, Eternauta zu schauen?
Ich glaube, schon, denn die Serie hat natürlich auch irgendwie interessante Aspekte, die sie hervorbringt, aber gerade auch auf der Metaebene ist es deswegen interessant, weil sie eine der wenigen Serien ist, die aus Argentinien kommt, weil sie eben nicht amerikanisch produziert ist und eine ganz andere Form von Storytelling hat. Also mit 60er Helden sind üblicherweise nicht im Casting der amerikanischen Show irgendwie vorhanden. Und sie erzählt einen Blick aus der Welt, die wir sonst so nicht kriegen. Alleine schon deswegen, weil sie üblicherweise auf Spanisch ist und uns deswegen nicht zugänglich ist. Und deswegen, finde ich, ist das schon durchaus einen Blick wert.
Herzlichen Dank, Lars Schmeink.
Vielen Dank.
Also Eternauta, neu bei Netflix. Und wenn Sie lieber das Comic-Original lesen wollen, ist beim Avant-Verlag erschienen und kostet um die 40 Euro und ist auf Deutsch aus dem argentinischen Spanisch von Claudia Vente.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Frederik Wirwig.
Holocaust als Meme, so lautet der Titel einer neuen Studie der Bildungsstätte Anne Frank. Sie hat Internetpostings zum Holocaust untersucht und sich mit der Frage beschäftigt, wie in digitalen Räumen Geschichte umgedeutet wird. Dabei gehe es weniger um offene Holocaust-Leugnung, sagte eine der Autorinnen Eva Bredensen hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielmehr finde sich jede Menge verklausuliertes Material, das sich über den Holocaust lustig mache oder ihn verharmlose. Als Beispiel nennt die Studie eine Adaption des Computerspiels Fortnite, in der eine KI-generierte Anne Frank als Camperin auftritt, die von, Zitat, deutschen Tastaturspielern mit Stinkbomben getötet werde. Das Video setze dabei bewusst Gaming-Jargon ein. Hier zeige sich, wie Geschichtsrevisionismus unter dem Deckmantel des Humors in die digitale Jugendkultur eindringe, so das Fazit der Bildungsstätte. Die neuen Zollpläne von US-Präsident Donald Trump lösen in Großbritannien Sorgen aus. Dort werden regelmäßig große Hollywood-Produktionen gedreht, zum Beispiel Barbie, Mission Impossible oder auch Teile der Star Wars-Reihe. Trump aber hatte angekündigt, Zollaufschläge von 100% auf im Ausland produzierte Filme zu erheben. Die Chefin der britischen Gewerkschaft Back2, Philippa Childs, befürchtet dem Guardian zufolge einen Knockout für die örtliche Filmindustrie. Diese sei nach der Corona-Pandemie und den jüngsten Einbrüchen gerade erst wieder auf dem Weg der Erholung. Der Geschäftsführer der British Film Commission, Adrian Wooten, zeigte sich ebenfalls besorgt, will aber Details abwarten. Ein Sprecher des Weißen Hauses hatte dem Hollywood-Reporter nach der Ankündigung Trumps gesagt, noch sei nichts endgültig entschieden. Die New York Times ist am Abend gleich viermal ausgezeichnet worden. Die Zeitung bekam den renommierten Pulitzer-Preis für die besten journalistischen Leistungen des Jahres, beispielsweise in der Kategorie Nachrichtenfotografie. Geehrt wurde unter anderem das ikonische Bild, auf dem der jetzige US-Präsident Donald Trump nach einem Zitat während einer Wahlkampfveranstaltung siegesgewiss und mit blutverschmiertem Gesicht seine Faust in die Höhe streckt. Für die, Zitat, eindringliche und erhellende Berichterstattung über den Schuss bekam auch die Washington Post einen Preis. Die goldene Pulitzer-Medaille in der Kategorie Public Service ging zum zweiten Mal in Folge an das gemeinnützige Medienunternehmen ProPublica, dessen Reporter über den Tod von Schwangeren berichtet hatten. Die Frauen waren gestorben, nachdem Ärzte in Bundesstaaten mit strengen Abtreibungsgesetzen Behandlungen verzögert hatten. Die Pulitzer-Preise werden auch in künstlerischen Kategorien vergeben. In der Kategorie Drama etwa gewann Brandon Jacob Jenkins mit Purpose, einer afroamerikanischen Familiengeschichte. Percival Everett bekam den Preis in der Kategorie Fiktion für seinen Roman James, einer Huckleberry Finn-Neufassung aus der Perspektive des Sklaven Jim.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Eine Krawatte auf High Heels, Glitzerbroschen an Nadelstreifen-Smokings, Federboas, das sah man alles gestern Abend in New York auf dem blumig-blauen Teppich des Metropolitan Museums. Auch dabei musikalische Begleitung durch einen schwarzen Männerchor. Die gestrige Met Gala ist nach der Pariser Fashion Week eine der wichtigsten Veranstaltungen der Modebranche. Eigentlich ja eine Spendenveranstaltung, Tickets ab $35.000, um die Kostümsammlung des Metropolitan Museums zu finanzieren. Aber auch riesige Inszenierungsfläche für die Stars und ihre Kostüme der heutigen Zeit. Wie passt dieses Schaulaufen in die heutige Zeit? Welche Trends lassen sich da aus den teuren Traumroben ablesen? Und sowieso die Tops und Flops bespreche ich mit Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Hallo.
Hallo.
Jede Met Gala jedes Jahr hat ein neues Motto. Diesmal super fine tailoring black style. Was hat es damit auf sich?
Ja, also die Met Gala ist ja in jedem Jahr gleichzeitig auch die Eröffnung einer neuen Ausstellung in dem Costume Institute des Metropolitan Museum. Und dass die Ausstellung steht immer unter einem Motto, also wird neu kuratiert, werden halt auch neue Kleidungsstücke ausgeliehen, eingekauft, die dann ausgestellt werden. Das ist das Motto, super fine tailoring black style für die Ausstellung. Und für den Red Carpet gab es abgewandeltes Motto, tailor made for you. Das heißt, es steht im Mittelpunkt die Herrenschneiderkunst, der Anzug war ein ganz zentrales Element. Aber es gibt ja auch noch diesen Begriff Black Style. Also es geht bei der Ausstellung ganz stark auch um die Feier, also A von schwarzen oder afroamerikanischen DesignerInnen und auch dem Black Style, dem Einfluss, den der Stil der schwarzen KünstlerInnen auf die US-amerikanische Popkultur hatte. Und es geht eben auch so, was bedeutet Mode als Medium, gerade auch für marginalisierte Communities, also so als Medium der Selbstdarstellung und auch des Widerstandes. Es geht dabei auch um so eine kulturelle Figur, der sogenannte Black Dandy. Das ist so eine Figur, die ist uns vielleicht hier in Deutschland gar nicht so geläufig, aber eben ein meistens junger Mann, der Mode eben nutzt als Ausdrucksmedium und auch um so Klassengrenzen zu überwinden und in Territorien vorzudringen, wo ihm der Zutritt gar nicht so leicht gemacht wird. Und Beispiele dafür wären so der Schriftsteller James Baldwin oder auch Andrew Leon Talley, der lange so der Kreativdirektor der US Vogue war.
Also maßgeschneiderte Herren-Outfits hauptsächlich und die Mottos aber der letzten Jahre waren ja eher so Garten der Zeit oder Karl Lagerfeld gab es auch einen Mottoabend. Jetzt also ein sehr politisches Motto.
Ja, total. Ich glaube, die haben auch ein bisschen gelernt so aus den letzten Jahren, weil es wurde ja dann doch so Kritik immer lauter. Vor allem letztes Jahr, dieses Garden of Time war einerseits sehr kryptisch, das Motto. Man konnte sich gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Und da kam eben sehr stark diese Kritik, das ist ja völlig abgehoben. Das hat ja gar nichts mehr zu tun eben mit den Entwicklungen, die hier politisch, gesellschaftlich passieren. Da geht es ja dann nur noch um Superreiche, die da Champagner trinken auf dem roten Teppich. Was soll das eigentlich? Deswegen jetzt das politischste Motto seit langem. Und man kann auch sagen, Anna Wintour ist ja die legendäre Chefredakteurin der US Vogue, immerhin 74 Jahre alt. Sieht man ihr nicht an auf dem roten Teppich. Und sie führt eigentlich seit Jahren so einen Kleinkrieg gegen die Trumps. Es gibt ja immer die Diskussion um das Vogue-Cover. Traditionell wird jede First Lady kriegt dann so ein Cover von der US-Vogue. Melania Trump, ob zwar Model von Beruf, hat bisher noch keins bekommen. Sehr zum Missfallen von Donald Trump. Und jetzt geht es eigentlich weiter mit diesem Motto, was sich eben ganz, ganz deutlich positioniert gegen diese Politik von Trump, der alle Programme zur Förderung von Diversität und so weiter radikal zusammenstreicht.
Und was sahen wir dann jetzt gestern auf dem Teppich alles so? Was hast du beobachtet?
Ja, also natürlich sehr viel Anzüge. Also es war ja toll an dem Motto, dass eigentlich so die Herren auch mal wirklich angesprochen wurden und mal aufgefordert wurden, sich ein bisschen Mühe zu geben.
Ja, nicht nur schwarze Anzüge.
Genau, häufig sind ja so im schwarzen Anzug das Beiwerk zu den Damen, die dann wie die bunten Schmetterlinge da über den Teppich laufen. Und sie haben auch abgeliefert. Also es gab vor allem sehr viel so Variationen auf den klassischen Herrenanzug, entweder dann eben mit ungewöhnlichen Materialien, viel eben so in Anführungsstrichen feminine Accessoires, also Anzüge, die mit Pailletten bestickt waren, Anzüge, die mit Glitzer, Swarovski-Kristallen besetzt waren, Accessoires wie Federboas, Ansteckblumen und so weiter. Teilweise auch ganz süß, fast so ein bisschen Oma-mäßig. Bad Bunny zum Beispiel hatte so ein kleines so Pillbox-Hütchen auf, viel Perlenketten wurden getragen.
Ist so
ein kleiner Oma-Hut, so aus den 60er Jahren, der eben wie so ein kleines Schächtelchen aussieht, was man auf dem Kopf trägt. Viel habe ich auch gesehen bei den Herren, so Bolero-Jacken, also so klassische Anzugjacken, aber so ganz kurz und dann mit so Taillenhosen, viel so Schlaghosen kombiniert, also eigentlich ziemlich schick. Und es gab dann auch viele Damen, die Anzüge getragen haben. Mal Madonna zum Beispiel in so einem Tom Ford Tuxedo, also Smoking in Weiß, erinnert da natürlich sehr an Marlene Dietrich und zwar bestimmt auch gewollt. Und der große Gewinner des Abends war für mich der Designer Tom Brown, weil der macht ja klassischerweise, arbeitet er viel mit so Silhouetten aus der Herrenmode und macht dann aber so Abendkleider draus, die dann eben aussehen wie so Hybride zwischen einem Herrenanzug und einem Abendkleid. Das hat super zum Motto gepasst und es haben dann auch viele Stars getragen, wie Whoopi Goldberg zum Beispiel, Zendaya, die Sängerin Lord, die sind alle in so großen Tom Brown-Roben dort aufgetreten.
Was ist dein bester und schlechtester Look dieses Jahr gewesen?
Ja, du hast am Anfang schon beschrieben, die laufende Krawatte, also Demi Moore wiederum in Tom Brown, fand ich großartig, weil es sah eben aus wie so eine überlebensgroße dreidimensionale Krawatte, die so um ihren Körper gewickelt war. Oben so der Teil, wo man eigentlich den Hals durchsteckt, war wie so ein Bogen über ihrem Kopf, wie so ein Heiligenschein. Also total over the top, auch total witzig, trotzdem eben große Kunst. Also darum geht's eigentlich. Was mir am wenigsten gefallen hat, waren Sachen, die einfach langweilig sind, wie zum Beispiel Heidi Klum, die hatte einfach so ein schwarzes Abendkleid an, da war überhaupt nichts dran. Da muss ich sagen, da würde ich gern mehr sehen.
Es gibt ja auch zur Met Gala ganze Gegenveranstaltungen, zum Beispiel die Metro Gala, wo so New Yorker aus der U-Bahn kommen und das wie ein Catwalk benutzen. Aber es gibt ja auch ernsthafte Proteste gegen die Met Gala.
Ja, also schon im letzten Jahr gab es eben so um die Gegend herum, wo dann die Met Gala stattfindet, eben vor dem Metropolitan Museum, Proteste, also Pro-Palästina-Demonstrationen, die dann auch versucht haben, natürlich diese große Medienaufmerksamkeit, die dann auf den Red Carpet gerichtet ist, so für sich zu nutzen und dann von der Security und Polizei zurückgedrängt wurden. Das ist dieses Jahr wieder passiert, ein bisschen geringerem Umfang. Und als Strategie kann man das ja auch verstehen, dass sie sagen, es gibt halt jetzt viele Kameras in der Stadt und die zeigen alle auf einen Ort und deswegen gehen wir dorthin, wo die Kameras sind. Aber gleichzeitig gab es dann eben viel Kritik so auf Social Media, dass gesagt wurde, ah, es ist wie die Hunger Games von Tribute von Panem, dass so diese abgehobene Klasse der Superreichen, die machen sich da lustig über arme Leute oder die feiern da, obwohl es irgendwie Hunger gibt und Krieg auf der Welt. Und ja, also das kann man natürlich so sagen, aber für jemanden wie mich, ich denke immer, die Met Gala ist fast die einzige Veranstaltung, wo es wirklich nur um Fashion geht. Es gibt noch andere rote Teppiche wie Oscarverleihung Cannes, aber da geht es eben eigentlich dann um Film und dann ist die Mode nur nebenbei. Das ist die Veranstaltung, wo es wirklich um die Kleider geht. Und für einen Modefan wie mich, das ist meine Bundesliga. Ich freue mich das ganze Jahr darauf, das zu gucken. Ich will mir das auch nicht in Anführungsstrichen so vermiesen lassen. Eigentlich diese Kritik, die kann man halt an jeder so einer großen Veranstaltung äußern. Es schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus. Ich finde das immer so ein bisschen frauenfeindlich zu sagen, ach, wenn man sich irgendwie was Schönes anzieht, dann ist man ja unfähig, sich gleichzeitig mal ein paar Gedanken über die Welt zu machen. Man kann durchaus beides machen. Und sowas wie Schönheit, ne, und Kunst brauchen wir auch in dunklen Zeiten.
Vielen Dank, Diana Weiß.
Gerne.
Heute Abend startet das 31. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg. Mittlerweile eines der größten jüdischen Filmfestivals Europas und auch ein Seismograph dafür, wie sich jüdisches Leben rund um die Welt darstellt. Auch der 7. Oktober, der Angriff der Hamas auf Israel und der Gazakrieg nehmen beim Festival eine zentrale Rolle ein. Aber so dominant dieses Thema dieses Jahr ist, zeigt das Festival auch ganz andere Facetten jüdischen Kinos. Das wird bereits im Eröffnungsfilm sehr überraschend sichtbar, wie Christian Berndt berichtet.
Good Shabbos.
Good Shabbos.
Oh my God.
Frisch verheiratet erscheinen David und Mac zum Shabbat-Dinner bei Davids Familie. Erstmals sollen an diesem Abend die Eltern der beiden aufeinandertreffen. Das junge Paar ist nervös, denn Mac kommt aus einer ländlich-katholischen, David aus einer jüdischen Familie aus New York. Der US-Film Bad Shabbos beginnt mit viel Wortwitz. Schnell gibt es sehr lustige interreligiöse Missverständnisse. Doch dann wird aus Spaß tödlicher Ernst.
Is he dead?
It's such a good question.
Plötzlich ist eine Leiche da und die muss schnell beseitigt werden. Bad Shabbos ist eine rabenschwarze Komödie mit Anleihen bei Hitchcock und sie eröffnet das jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg.
Der Blick in die Politik und in die gesellschaftspolitische Gegenwart ist ja irgendwie sehr düster und sehr dunkel. Und da war eigentlich die Entscheidung, mit einer Komödie zu eröffnen, eher eine zu sagen, wir machen unserem Publikum auch ein Geschenk. Man wird bei uns den Kinosaal verlassen nach der Eröffnung und wird gelacht haben und hoffentlich ein warmes Gefühl haben.
Aber, so die Programmdirektorin des jüdischen Filmfestivals Lea Wohl von Haselberg, Bad Shabbos ist auch die sehr präzise Milieuschilderung einer jüdisch-religiösen Welt. Den Eröffnungsfilm haben die Festivalmacher programmatisch ausgewählt.
Also wir wollen uns nicht festlegen lassen, sondern wollen ja die Vielfalt zeigen und wollen zeigen, dass jüdisches Kino mehr ist als ernst oder historisch oder Shoah oder Antisemitismus. Wir haben im Spielfilmwettbewerb einen Neo-Western, wir haben passend dazu auch eine Dokumentation über Juden im Wilden Westen, aber wir haben auch eben ein paar Schwerpunkte, die wir setzen.
Wie immer hat auch das Thema Israel einen festen Platz auf dem Festival. Es gibt Gesprächsreihen und Filme zum 7. Oktober und den Folgen. Im Spielfilm Of Dogs and Men kehrt eine 16-Jährige in den zerstörten Kibbutz zurück, in dem sie den Angriff der Hamas am 7. Oktober versteckt überlebt hatte. Jetzt sucht sie ihren Hund. Der vielschichtig erzählte Film thematisiert auch das Leid der Palästinenser, wenn in einer berührenden Animationsszene ein Junge in Gaza den Hund findet, ihn mit in die zerstörte Wohnung nimmt, während um ihn herum ununterbrochen Bomben fallen. Sehr deutliche Kritik an der israelischen Kriegsführung findet sich auch in dem Dokumentarfilm Holding Liat, in dem sich der Vater einer von der Hamas entführten Frau sehr deutlich öffentlich gegen die Regierung Netanyahu und die Zerstörung Gazas stellt. Das Festival versucht, der politischen Polarisierung im Israel-Palästina-Konflikt entgegenzuwirken, so Haselberg.
Wenn man eben von so einer Lagerbildung ausgeht, dann denkt man, die pro-palästinensische Fraktion und die pro-israelische Fraktion, das ist natürlich alles viel komplizierter, das ist in Israel viel komplizierter, das ist in Deutschland viel komplizierter. Und entsprechend versuchen wir natürlich auch nicht irgendwie eine Seite einzunehmen, sondern wir versuchen, Diskursräume aufzumachen.
In einer Gesprächsreihe geht es darum, wie israelisch-arabische bzw. jüdisch-palästinensische Zusammenarbeit im Filmbereich aussehen kann. Auch arabisches Filmschaffen ist auf dem Festival zu sehen. Mit Aid läuft der erste israelische Film eines beduinischen Regisseurs auf dem Festival.
It's about a young Bedouin that he decided to write a play about his life.
So Regisseur Youssef Aboubderem. Aid möchte dafür nach Paris, aber er lebt in einer traditionellen Beduinengesellschaft. Seine Eltern verheiraten ihn mit einer Frau, die er nicht kennt. Aid willigt widerwillig ein, verfolgt jedoch heimlich weiter seinen Traum und flieht nach Paris. Schließlich aber kehrt er zurück. Man ist kein Kämpfer, wenn man flieht, um seine Träume zu verwirklichen, so aber um derem, sondern wenn man bleibt und versucht, sie innerhalb seiner Gesellschaft zu verfolgen und die Gemeinschaft damit zu verändern. Der Film beruht auf der wahren Geschichte eines Freundes, der mit Aboubderem auch zusammen das Drehbuch verfasst hat, und der berührt ein Tabu. Sein Freund wurde als Kind vergewaltigt. Auffallend ist, dass in den Filmen die Konflikte zwischen Tradition und Moderne in ausgleichender Weise behandelt werden. In Pink Lady entdeckt die in streng orthodoxer Gemeinde lebende Bati, dass ihr Ehemann heimlich Affären mit anderen Männern hat. Obwohl Bati erkennen muss, dass ihr Mann sie nicht begehrt, wollen die beiden zunächst zusammenbleiben. Ihnen erscheint eine Scheidung aus religiösen Gründen unmöglich und sie hängen auch aneinander. Die Filme auf dem Festival zeigen eine riesige Bandbreite jüdischen Lebens in der Welt. Dass im diesjährigen Programm der Gaza-Krieg nur indirekt aus israelischer Perspektive gezeigt wird und der internationale Rechtsruck gar nicht thematisiert ist, hat wohl mit der noch fehlenden zeitlichen Distanz zu tun, so Haselberg. Aber das wird sich in den nächsten Jahren ändern.
Da muss jüdische Diaspora sich neu finden, da werden neue Selbstverständigungsprozesse stattfinden. Und in diesen Selbstverständigungsprozessen, da bin ich mir ganz sicher, wird Film als Medium eine Rolle spielen. Da können wir neugierig sein, was da passiert.
Das 31. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg beginnt heute. Christian Berndt gab uns einen Überblick übers Programm.